Herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem selbsternannten brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Und der Winter ist so langsam vorbei und das bedeutet, dass ich voller Tatendrang bin und mir heute wieder eine Traumkombination geschnappt habe aus gutem Wetter, einem guten Spiel und einem hervorragenden, liebenswerten Menschen. Und ich darf euch heute eine ganz besondere Ankündigung vornehmen, bevor ich euch verrate, wer der Gast ist. Meine offizielle Proklamation. Geschätzte Marquis und Marquise, werte Gäste von Rang und Namen, haltet ein in Tanze und neigt euer Haupt, denn wir haben die außerordentliche Ehre, einen Edelmann in unseren Hallen begrüßen zu dürfen, dessen Ruf ihm wie ein goldener Schatten vorauseilt. Frisch eingetroffen aus den fernen Landen, gereist in einer Kutsche aus feinstem Ebenholz und Samt, präsentiere ich euch den hochwohlgeborenen Ludoholiker der Heiterkeit und Baron der Beständigkeit, Chevalier Stefan Hollein. Hallo Stefan.
Hallo, so viele Blumen auf einmal. Ja, ihr kennt mich vermutlich als die schlechtere Hälfte des amtierenden Strike-Meisters. Das kann man noch dazu
hinzufügen. Oh Mann, warum musst du diese ganzen Vibes, die ich am Anfang hier ausgestreut habe, gleich wieder versauen? Ja, ich kündige euch an. Hier ist Stefan Hollein von den anonymen Ludoholikern, die momentan den aktuellen Preistitel tragen, Strike-Meister des Universums.
Nee, ich sagte ja bewusst die schlechte Hälfte. Ich habe ja wenig beigetragen zum letzten Sieg. Das hat ja Daphne so ziemlich alleine gemacht. Ja, ich habe dann daneben gestanden und gezittert.
Vollkommen gerockt für euch. Wir waren selber im Sommer in Essen, habe ich ja mit Daphne zusammengespielt. Und da war sie anders motiviert, hatte ich das Gefühl. Also mit dir hat sie echt performt. Und bei mir hat sie einfach nur Würfel geworfen.
Ja, ich glaube, jetzt hat sie Blut geleckt. Jetzt weiß sie, um was es geht. Ja. Aber vielen lieben Dank für die vielen Blumen. Gebe ich sehr gerne zurück. Bin auch echt froh, wieder mal hier zu sein. Ich sehe dich ja nicht so oft, den JD sehe ich ja recht regelmäßig, dich ja nicht ganz so oft, aber dieses Jahr haben wir es ja schon zum zweiten Mal geschafft.
Ihr trefft euch regelmäßig zu einer Online-Rollenspielrunde, ist das richtig?
Genau, ja. Ich habe mir einen Traum erfüllt, den ich schon seit meiner Kindheit hatte, mal eine Rollenspielrunde zu haben. Und jetzt ja, mit dem lieben JD, der Jana und dem Olli haben wir jetzt Herr der Ringe-Rollenspielrunde, die jetzt auch regelmäßig funktioniert. Und wir starten ja in wenigen Tagen unsere neue Kampagne. Ich freue mich.
Der JD berichtet da auch immer ganz begeistert davon, dass auch einer seiner heiligen Termine, an denen ihr da echt nichts rumdoktert.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe hier links neben mir, siehst du gerade nicht im Bild, einen riesigen Stapel Bücher liegen, den ich regelmäßig wälze und am Vorbereiten bin.
Das heißt, du übernimmst dann die Leitung eurer Abenteuerrunde.
Ja, genau, ja. Ich bin ja auch so tief im Thema drin, was zum einen hilft, aber auch irgendwie mir im Weg steht, weil ich mir selbst sehr viel Druck mache, weil ich ja irgendwie möglichst Tolkien-konform mich verhalten möchte. Aber es ist total, also es ist eine super coole Aufgabe, sehr viel Arbeit, schwankt zwischen Vorfreude und riesigem Stress, wenn es dann losgeht, aber macht mir auch extrem viel Spaß.
Wir wollen uns ja heute über etwas ganz anderes unterhalten, weit weg vom Rollenspiel und trotzdem allerdings eine andere Zeit eintauchen, denn du und ich, wir haben uns mal in unserem Format, kennst du das schon, das Spiel Luthier ganz genau angeschaut und wahrscheinlich wird einer unserer ersten Gesprächspunkte sein, wie du es denn aussprichst, wie ich es denn ausspreche. Aber zuerst hat uns Andrea nochmal so ein bisschen den Inhalt des Spiels vorbereitet.
Luthier, versetz dich in die Blütezeit der klassischen Musik in Westeuropa. Es ist eine Zeit, in der die Kunst des Instruments gleichermaßen von geschickten Handwerkern, adligen Mäzenen, Virtuosen, Interpreten und berühmten Komponisten wie Bach, Mozart und Beethoven gepflegt wurde. Deine Handwerkerfamilie strebt nach Prestige, indem sie Wünsche ihrer Kunden nach schönen Instrumenten, bewegenden Darbietungen und notwendigen Reparaturen erfüllt. Im Gegenzug werden deine Mäzene dich mit Geschenken belohnen. Aber sei gewarnt, Mäzene, die keine ausreichende Gegenleistung für ihre Gunst erhalten, werden die Geduld verlieren und dich fallen lassen, was dem Ansehen deiner Familie deutlich schaden wird. Im Verlauf der Partie wird dein Familienbetrieb wachsen und mehr Mäzene gewinnen, Pläne und Materialien für den Bau schöner Instrumente beschaffen, Konzerte geben, Reparaturen durchführen und vieles mehr. Rivalisierende Familien werden euch euer Prestige streitig machen, während ihr alle darum kämpft, die wichtigsten Positionen im Orchester zu besetzen. Die besten Handwerker werden so gut, dass sie sogar Könige auf sich aufmerksam machen. Also schnappe dir Werkzeug, ein paar Lehrlinge und feile an deiner Kunst.
Ja, Stefan, herzlich willkommen in einer Epoche, die irgendwo zwischen Barock, Romantik und Klassik liegt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt sogar die Epochen in der falschen Reihenfolge aufgezählt. Bevor wir uns das Spiel anschauen, kannst du etwas mit einer dieser musikalischen Epochen anfangen?
Jein. Bei mir, also ich liebe generell Musik sehr gerne, auch mehrere verschiedene Genres. Aber gleichzeitig fehlt mir auch so die Hirnkapazität, mir Namen, Richtungen, Künstler sowas zu merken. Ich kann dir von meinen Lieblingsbands nicht den Namen der einzelnen Personen da nennen, außer von ein paar vielleicht, ja. Deswegen, ich habe alles schon gehört. Ich verstehe auch klassische Musik, warum das Leuten gefällt und hörst auch selbst mal gerne. Wenn auch viel, dann eher so aktuelle Sachen, was dann eher so Richtung Soundtrack geht oder so. Aber ja, kann ich verstehen. Auch so Konzerte habe ich schon gesehen. Aber jetzt ich bin weit davon entfernt, mich einen Experten nennen zu dürfen. Ist bei dir denn anders?
Ja, bei mir ist es tatsächlich sehr anders. Meine Frau ist Cellistin und klassische Musik hat ihr Leben erobert. Und wenn du in einem Haus mit einer Cellistin lebst, dann erobert auch klassische Musik zwangsläufig dein eigenes Leben. Und klassische Musik ist etwas, womit ich überhaupt gar nicht emotional anknüpfen kann. Ich kann zwar wohl einige Stücke, die ich allerdings auch nicht benennen könnte oder nicht wüsste, wer der Komponist ist, geschweige denn aus welcher Epoche diese Stücke kommen, aber tatsächlich verbinde ich nichts. Und ich weiß, dass ich einmal ein klassisches Konzert zuliebe meiner Frau besucht habe und nach der Hälfte dann gegangen bin und sie hat mich dann in einer Kneipe in Saarbrücken getroffen. Also da verbindet uns gar kein ganz großer Bezug. Deswegen war ich am Anfang auch so bei Luthier so ein bisschen voreingenommen ob des Themas. Das hat sich vollkommen geändert. Da werden wir uns mit Sicherheit darüber austauschen, was das Thema auch mit dir und mit mir gemacht hat. Aber ich spiele Luthier auch tatsächlich mit einer anderen Begeisterung, ganz im Gegensatz zu meiner Frau. Ich sage die ganze Zeit Luthier. Wie nennst du das Spiel?
Ja, dank dir weiß ich ja, wie es auszusprechen wäre. Ich vermute mal, bei mir wäre es irgendwas zwischen Luthier und Lodder gewesen wahrscheinlich. Ja, also mit der französischen Sprache habe ich es leider nicht so. Auch wenn ich in der Verwandtschaft, ich glaube, mein Urgroßvater war Franzose, aber so mein Schulfranzösisch, das war eine sehr brutale Zeit. Deswegen, da ist nicht viel hängen geblieben und es war auch nie viel da, was hängen hätte bleiben können.
Das erste große Rätsel ist damit gelöst. Luthier ist ein Begriff aus der französischen Sprache und bezeichnet tatsächlich der Mensch, der in der Lage war, Saiteninstrumente zu bauen. Wir werden merken, das Spiel geht ja ein bisschen freier mit diesem Begriff um. Und weil es eben halt aus der französischen Hochsprache, der Sprache der Kunst kam, hat es eben auch in andere Sprachen den Einzug gefunden. Und während man im Deutschen die französische Aussprache bemüht, hat sich das Englische natürlich wieder das Ganze so ein bisschen gedreht und gedrückt, wie es möchte. Die Briten sagen Luthier und die Amerikaner sagen Luthier. Und ich denke, ihr werdet eure eigene Aussprache haben und weil es mir halt einfacher von der Zunge kommt, weil ich das in Deutschland schon gehört habe im Zusammenhang mit dem Hobby meiner Frau, bleibe ich bei Luthier. Erste Sache schon geklärt, Aussprache. Zweite Sache, Stefan, über welche Ausgabe sprechen wir? Hast du die Retail-Version oder die Deluxe-Version?
Also ich habe die Version, wo vorne Deluxe-Version draufsteht. Ich weiß nicht, ob es eine drunter gibt. Ich weiß, es gibt noch eine drüber. Der Frederik hat noch diese Bling-Bling-Version mit dem Würfelturm und noch so ein paar Instrumentenmarkern. Also ich habe die normale Deluxe, sage ich mal.
Genau, eben die normale Deluxe. Als würde Deluxe schon nicht ausreichen. Und in diesem Qualitätsmodus, wie dieses Spiel gepackt ist, da gibt es dann tatsächlich noch die Möglichkeit, nochmal Komponenten draufzusetzen, sodass du dann Musikanten-Marker hast, die du dann richtig einstellen kannst, die auch den Instrumenten nachbearbeitet sind. Aber das ist schön, dass wir beide über dieselbe Variante sprechen. Das ist nämlich die, in die ganz viel noch an Struktur mit eingeflossen ist, in dem es Aufbewahrungsteile gibt. Und es gibt noch eine Retail-Version, die über den normalen Fachhandel zu bekommen ist. Und tatsächlich diese Ausgabe, die du und ich hast, die kriegt man nur über Funtails meines Wissens nach. Machen wir doch mal die Schachtel auf und lass uns mal drüber sprechen, was alles drin ist.
Oh je, da hast du aber viel vor. Also die Schachtel ist ja erstmal riesig. Also kann man sich vorstellen, wie so drei Schuhkartons aneinander geklebt von dem Umfang her. Und wir haben einen großen Plan, ein paar kleinere Pläne für dran, viele Karten, Würfel. Es sind auch so schöne Game Trays dabei, die mag ich auch immer sehr gerne. So für jeden Spieler ist eine dabei. Und auch für die Rohstoffe gibt's hier zwei Trays, die noch aussehen wie eine Geige, nehme ich mal an, oder zumindest so ein
Seiteninstrument. Genau, so ein Geigenkasten, ne?
Ja, ja. Und es ist ein langer Dirigentenstock dabei, den habe ich tatsächlich zum Erklären auch gerne genutzt, weil das Brett ziemlich lang ist und man ja oft nicht so gut rankommt. So ein Griffbrett, da kommen wir noch zu, das ist nämlich für die Spielerreihenfolge, was so ein, kommen wir beim Mechanismus nachher bestimmt noch drauf. Und was ich am allerbesten finde, die kleine Violine. Hast du die auch benutzt?
Ja, allerdings nicht in meiner ersten Partie und mittlerweile weiß ich, dass ich sie benutzen möchte, weil es ist unglaublich wichtig, dass du tatsächlich wie ein Dirigent die Kontrolle über den Ablauf einer Runde nicht verlierst. Und da ist sowohl der Taktstock als auch diese kleine Violine von ganz, ganz großer Bedeutung.
Ich glaube, dann hast du die kleine Violine falsch eingesetzt tatsächlich. Das Griffbrett ist der Startspieler, also der aktive Spielermarker sozusagen. Und die kleine Violine ist da, um sie dem Verlierer des Spiels zu verleihen, weil es ist die kleinste Violine der Welt und sie spielt nur für ihn oder sie.
Das habe ich dann tatsächlich frei interpretiert. Also wir haben tatsächlich einen Taktstock, mit dem wir zum Beispiel anzeigen, wer jetzt gerade dabei ist, seine Arbeiter einzusetzen. Und die Violine nutzen wir dann auch als Ergänzung für das Griffbrett, um dann nochmal klar zu machen, wer denn jetzt gerade dran ist und wer als nächstes die Aktion auslöst. Also ihr merkt schon, wenn das alles auf dem Tisch liegt, dann ist wirklich, also proppenvoll, dann müsst ihr euch schon ein wenig Platz schaffen, um dann noch eine Schale mit Chips oder Erdnüssen oder Salzbrezeln hinzustellen. Und es ist unglaublich viel, was man im Auge haben muss. Kommen wir erstmal zu meiner Situation, dass ich Luthier selber von Jens erklärt bekommen habe. Dafür war ich sehr dankbar. Aber wie sich das dann gehört, habe ich natürlich das Spiel auf mir selber organisiert und habe es dann anderen Leuten erklärt. Und dabei stoße ich immer wieder auf ein Problem. Denn Luthier ist ein kleines Erklärarschloch. Wie siehst du das?
Ja, exakt genauso. Ich hatte auch das Glück, dass es mir der Frederik erklärt hat. Ich habe es jetzt vorgestern nochmal Fabian Daphne erklärt. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass es auch so, ja, eins dieser Biester ist, wo man gar nicht weiß, wo man genau einsteigt beim Erklären, weil also man muss eigentlich mehrere Runden drehen. Erstmal so die groben Bereiche erklären, was man da so macht und dann nachher immer wieder drauf zurückkommen, weil sonst fängt man an, die einzelnen Aktionen zu erklären. Die verweisen dann wiederum in der Mitte aufs Orchester, da muss man das Orchester zu erklären, aber wenn man das dann macht, dann ist man so lange draußen von der Aktion wieder. Also ihr merkt, da ist so, man muss da so ein bisschen den Weg finden. Ich habe es jetzt über mehrere Iterationen gemacht, so erstmal grob erklärt, was man macht und dann so immer feiner werdend, damit man da ja die Leute nicht erschlägt und so ein bisschen das Gesamtbild auch so rüberbringt.
Genau, es ist aber auch eins dieser Spiele, die sich dadurch vielleicht tatsächlich ein bisschen leichter erklären lassen, dass man thematisch an diese Sache rangeht. Und thematisch sind wir eben eine bekannte Instrumentenbaufamilie und wir möchten über die Gunst von Mäzenen, über den Bau von Instrumenten, über das Reparieren von Instrumenten wahnsinnig viel Siegpunkte über 6 Runden lang uns verschaffen und dann am Schluss eben die meisten Siegpunkte gegenüber den anderen gemacht zu haben. Dann können wir uns noch einen Ruf verschaffen, indem wir Konzerte geben. Und wir brauchen natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viel Platz in unserer eigenen Werkstatt, um die Instrumente fertigzustellen. Und dann müssen wir auch noch den Markt besuchen, so dass es eigentlich 7 Hauptaktionen sind, auf die wir allerdings nur wenige Arbeiter schicken können. Denn letztendlich ist der Hauptmechanismus ein Arbeiter-Einsatzmechanismus. Und was ich ja immer ganz gut finde, mit Arbeitern, die unterschiedliche Stärken haben. Und wofür braucht man die, Stefan?
Ja, das ist auch einer meiner Lieblingspunkte bei dem Spiel. Wir haben so klassische Arbeitereinsatzfelder, die aber nicht blockiert sind, wenn jemand da ist, sondern wir stapeln unsere Arbeiter. Wir haben nämlich Arbeiter von 1 bis 5, also wir fangen an mit 1, 3 und 5. Andere kommen später noch dazu, vielleicht kommen auch Spezialarbeiter dazu. Und die positionieren wir dann auf den Aktionen, auf den verschiedenen. Und wir haben 2 Aktionen auf unserem eigenen Spielbrett, wo wir die Instrumenten bauen. Und der Rest ist auf dem gemeinsamen Plan. Und da stapeln wir dann mit den anderen Leuten unsere kleinen Scheiben. Und wenn das in der Planungsphase gemacht ist, dann kommt die Aktionsphase, dann wieder reihum, darf jeder eine Aktion aktivieren. Und wenn man eine gemeinsame Aktion aktiviert und da liegen halt Chips von mir und von den anderen, dann legt man die auf dieses Griffbrett, auf so ein Double-Layer-Griffbrett, legt man die Scheiben ab und dreht sie um. Weil jetzt sind die Zahlen wichtig. Da haben wir nämlich geguckt, ist eine größere Zahl weiter hinten, weil dann kommt die nach vorne. Wenn dann eine 5 ganz hinten liegt, dann kommt die 5 vielleicht nach vorne. Habe ich eine 3 gelegt und du hast eine 3 gelegt und ich war zuerst, habe ich Glück gehabt, weil ich der Erste da war und ich darf vor dir machen. Und dieses Bieten mit den Arbeitern oder Höhe, das braucht eine Menge Hirnschmalz und führt auch zu einer richtigen Zugangst, die ich hatte. Wir hatten erst vorgestern wieder bei der Partie gehabt, die Situation, in der letzten Runde, wo ich dachte, wenn jetzt jemand diese Aktion vor mir auslöst, ist meine komplette Runde komplett im Eimer. Also das ist echt, finde ich, super gelöst und können wir nachher drüber sprechen, wie das bei den verschiedenen Spielerzahlen funktioniert. Aber finde ich richtig cool und ja, das zermartet einen das Hirn und das ist immer so ein Abwägen. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ich greife nochmal gar ein paar Dinge auf, die du gerade gesagt hast, weil die jetzt auch in meinem Kopf rumschwirren. Wir haben also eine Reihenfolge, in der wir einsetzen. Dann haben wir eine freie Reihenfolge, in der wir Aktionen auslösen, die wiederum allerdings in einer Reihenfolge ausgelöst werden, ob der Stärke der Arbeiter, die wir eingesetzt haben. Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrend. Jetzt wisst ihr auch, warum es diesen Taktstock gibt, um eben halt anzuzeigen, wer gerade dran ist. Und die kleine Geige, die wir dann halt noch benutzen, um die Reihenfolge nicht zu verlieren. Und gleichzeitig ist es ein unglaubliches Spiel des Timings, denn für verschiedene Aktionen brauchst du Ressourcen. Ressourcen, das können verschiedenfarbige Steinchen sein. Weiße Steine repräsentieren so die tierischen Materialien, die man braucht, um ein Instrument zu fertigen. Dann hat man Holz und dann hat man so dunkle Steine, die stehen für Metall. Dann hat man eben noch Geld und Inspiration. Und manche Aktionen, auf die ich meine Arbeiter geschickt habe und im besten Fall vielleicht noch mit so einem, wie heißen die? Mit einem Assistenten dann noch verstärkt habe, die brauchen einfach gar nichts. Die wollen einfach nur, dass ich möglichst schnell an dieser Reihe bin, um mir zum Beispiel den Besten mit 10 auszusuchen, der mich unterstützt. Und zur Not muss ich halt noch ein bisschen Geld reinbuttern. Andere Aktionen, wie zum Beispiel die Reparatur von Instrumenten, die setzen voraus, dass ich dort schon auflaufe und die richtigen Ressourcen dabei habe. Denn sonst kann ich ein Instrument nicht reparieren. Und wenn du, Stefan, jetzt zum Beispiel wissend, dass ich noch gar keine Ressourcen habe, dann diese Aktion zu früh auslöst, dann kommt es eben zu so einer Situation, die du dir gerade beschrieben hast. Ich kriege die Paras und werde neurotisch, weil ich Angst habe, dass jemand die Aktion auslöst und mir dann nur noch die Hilfsaktion übrig bleibt.
Ja, das ist wirklich richtig cool. Wo du sagst, da freue ich mich wieder richtig drauf, das mal zu spielen. Die Situation, wo ich weiß, okay, ich möchte DMC10 haben, aber ich habe mein Board schon voll, okay, ich muss einen abschließen. Das heißt, ich muss eine Reparatur machen. Mir fehlen die Rohstoffe. Oh nein, das heißt, ich muss erst Rohstoffe holen, da muss ich reparieren, da muss ich mit Zähne machen. Und es darf in den 3 Runden darf keiner vorher irgendwas anderes machen. Diese unterschwellige Angst da ist einfach genial. Also sehe ich wie du.
Dann lass uns doch nochmal die verschiedenen Bereiche durchgehen. 3 haben wir im Prinzip jetzt schon so en passant genannt, nämlich ich brauche Mäzene. Mäzene, das sind die Gönner und die werden uns Runde für Runde eben halt mit einem Bonus versorgen. Die können dir zum Beispiel Geld bringen oder die können dir Ressourcen bringen. Die sind ein bisschen ungeduldig. Wenn es ein bisschen länger dauert, werden diese Boni entsprechend weniger. Aber die sind auch jedes Mal total happy, wenn wir ihnen eben einen Gefallen erfüllen. Zum Beispiel eben ein Instrument, das sie in Auftrag gegeben haben, bauen oder reparieren oder ihnen ein Konzert geben.
Ja, mechanisch ist es ja ganz cool, weil unten auf den Karten dann diese Schritte drauf sind, diese Geduldsleiste, wie sie heißt. Und jede Runde geht dieser Geduldswürfel eins weiter nach vorne. Das heißt, ein Geschenk, ein kleineres Geschenk. Und wenn der ganz hinten ist, dann ist der Mäzen halt sauer und man bekommt ordentlich Minuspunkte. Und da muss man immer versuchen, zwischendrin wieder ihn irgendwie zufriedenzustellen. Man baut irgendwas, man repariert irgendwas, spielt ein Konzert.
Ja, und dann tauchen da plötzlich auch so Namen auf wie Madame Pompadour, die dich dann, glaube ich, mit Geld überschüttet und sowas. Und diese Mäzene und Mäzeninnen froh zu halten, das ist nicht schwer, aber bedeutsam und relevant, damit die nicht abhauen, das gerade eben schon gesagt. Wenn sie denn gehen, weil man ihre Bedürfnisse nicht erfüllt hat, dann werden es zu Minuspunkten. Das sind dann, glaube ich, 4 Minuspunkte und das ist ein ganz schöner Batzen, den man sich so im Verlauf des Spiels organisieren muss. Und viel wichtiger noch, hat man sie zufriedengestellt und alle diese Bedürfnisse dieser Szene erfüllt, dann verwandeln sie sich noch einmal in einen dauerhaften Bonus, bringen dir zum Beispiel am Anfang einer Runde noch ein paar Ressourcen ein oder sorgen dafür, dass du eben einen Bereich besser organisieren kannst als anderen.
Das ist auch so ein cooler Nebeneffekt. Ich habe letztes Mal mit immer versucht, meine drei Plätze für Szene alle voll zu halten. Das heißt, man bekommt jede Runde ordentlich Boni. Man fühlt sich aber auch wie so ein Tellerdreher, der immer guckt, okay, jetzt muss ich da was machen, ich muss da was machen. Also man hat dann auch deutlich erhöhten Stresslevel in der Partie.
Dann ein anderer Bereich ist natürlich, Instrumente zu organisieren. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, als würde ich die Idee eines Instrumentes organisieren oder eine Blaupause eines Instrumentes organisieren. Das muss allerdings erst dann noch durch meine private Werkstatt. Wie ist das gelöst, Stefan?
Ja, wir haben, wie bei allen Bereichen, haben wir so einen offenen Kartenmarkt, wo wir uns Karten kaufen können oder stellenweise auch umsonst bekommen können, aber halt mit Aktionssteine. Und die Karten bekommen wir erstmal auf die Hand. Am Anfang der Runde, der nächsten Runde, können wir dann unsere Werkstatt bauen. Die Werkstatt im linken Bereich und im rechten Bereich. Links ist die Säge, das sind die Grobarbeiten. Und rechts ist der Pinsel, das sind die Feinarbeiten. Das heißt, ich bekomme erstmal die Karte, lege sie dann hin. Dann brauche ich Rohstoffe, um die Aktion mit den Grobarbeiten zu machen. Dann kommt sie rüber. Und dann brauche ich wieder die Rohstoffe, um wieder eine Aktion, um die Feinarbeiten zu machen. Und dann ist das Instrument gebaut. Und dann kann man das seinem Mäzen geben. Man kann damit ins Orchester gehen, wo wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und bekommt natürlich auch wieder ein paar Punkte.
Ja, und ich habe ja von Instrumentenbau überhaupt gar keine Ahnung, aber in meinem Kopf macht das Sinn. Zuerst muss ich mal mit einer Säge so einen Korpus irgendwie aussägen und zusammenbauen, basteln, nageln. Ja, und dann am Schluss muss da wahrscheinlich Lack drüber und die Saiten müssen eingespannt werden. Das überzeugt mich halt total. Und es ist aber auch ein super logistischer Akt, dass eben dann von der Auslage in die Hand auf die linke Seite, auf die rechte Seite des Boards zu bekommen. Das sind verschiedene Arbeitsschritte. Die kann man sich ein bisschen erleichtern, denn es warten auch Leisten darauf, erobert zu werden, die dann, je nachdem wie hoch du bist, dich das vielleicht schneller oder besser machen lassen. Du hast gerade schon gesagt, oder man geht einfach mal ins Konzert oder man gibt ein Konzert.
Ja, das Konzert ist, da kommt noch so ein kleines Glückselement mit rein. Da gibt es nämlich auch wieder eine Auslage. In verschiedenen Musikrichtungen kann man Konzerte spielen. Und die kann man entweder sehr schlecht, mittelmäßig oder sehr gut abliefern mit verschiedenen Boni. Und sehr schlecht gibt zwar viel Geld, aber man kommt nicht an die Sachen ran, die man richtig haben möchte. Man muss nämlich zwei Würfel würfeln, da sind dann verschiedene Notensymbole drauf und man zählt so die Notenkörper, also die Kreise unten dann zusammen und muss dann über einen gewissen Zahlenwert kommen, um dann die verschiedenen Stufen zu erreichen. Und wie gesagt, man versucht in die Mitte oder hochzukommen, weil erst dann darf man eine Scheibe platzieren und erst dann kann man damit zum Beispiel seinen Mäzen auch zufriedenstellen. Das kann am Anfang ziemlich bestrafend sein, gerade wenn da nur sehr anspruchsvolle Konzerte liegen. Wenn man es machen will, ich habe es auch schon geschafft, dann muss man sich auch ein bisschen drauf konzentrieren. Dann kann man natürlich auch bessere Würfel bekommen, man kann die Neuwürfelaktionen bekommen und dann fällt es einem ein bisschen leichter.
Und es gab Leute, mit denen ich schon gespielt habe, die haben da so ein bisschen die Nase gerümpft und haben gesagt, hey Moment, was machen wir denn in einem Expertenspiel mit Würfeln? Aber ich glaube, jetzt bin ich wieder so weit, dass ich sage, ich habe von Musik gar keine Ahnung, aber der Ausgang eines Konzertes, den kannst du nicht planen, sondern da musst du halt einfach gucken, wie ist die Crowd an dem Abend drauf, sind die Ballkleider schön und ist der Musikantengraben ordentlich gefüllt oder ist der Dirigent momentan besoffen? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber das überzeugt mich schon, dass du eben halt nicht kalkulieren kannst, wie so ein Konzert ausgeht, aber wohl durchaus beeinflussen kannst. Und dazu gibt es eben auch noch eine Ressource, die heißt Inspiration, oder wie sie bei uns dann sehr spanisch Inspiration genannt wird. Und die kannst du eben halt dann auch noch investieren, um den Ausgang eines Konzertes zu verändern. Und dann haben wir schon fast alle Aktionen, außer der Markt.
Ja, man kann auch anstelle einer Aktion, wo man jetzt die Scheiben auswertet, auch die Marktaktion auslösen. Und dann schiebt man aber seinen kleinen Marktkarren von links nach rechts und darf dann beliebig viele Rohstoffe handeln, kaufen, verkaufen. Und da gibt es so eine gewisse Kursrange, wo was die Sachen wert sind, die drei verschiedenen Rohstoffe. Und das wechselt sich dann von Runde zu Runde. Da wird jede Runde eine neue Karte aufgedeckt und dann weiß man, okay, jetzt ist gerade die Tierprodukte sehr, sehr günstig. Dafür ist Eisen sehr teuer, das Metall. Und da kann man jetzt ein bisschen gucken und dann kann man schön handeln. Man kann auch ein paar andere Sachen kaufen, wie auch die Gehilfen zum Beispiel. Man kann Inspiration nehmen, um es billiger zu machen. Also auch da hat man so ein bisschen Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen.
Ja, du hast gerade gesagt, da kann man schön handeln. Das Spiel erlaubt dir einmal pro Runde zu handeln. Das kann also schon sein, dass man das zu einem falschen Zeitpunkt macht, weil man dann nicht mehr auf den Markt gehen kann, obwohl man gerade realisiert hat, dass man doch noch ein bisschen Holz braucht, um den Korpus einer Geige zu bauen. Aber hast du dich schon mal dabei erwischt, dass du gesagt hast, boah, also jetzt habe ich momentan Eisen und der Preis ist gerade bei 6 Münzen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in den Poker und verkaufe die jetzt und hoffe, dass in der nächsten Runde das Eisen wieder günstiger ist, dass ich 4 Münzen irgendwie Gewinn gemacht habe.
Ja, habe ich letztes Mal gemacht, aber gezwungenermaßen. Also ich war einfach so blank, dass ich dachte, okay, ich habe 2 Eisen hier liegen, ich bräuchte sie vielleicht gleich noch, aber jetzt für die Runde kommen, dann ist mal teuer verkloppt und dann hoffen wir mal, dass das nächste Runde nicht zu teuer wird und ich das wieder zurückkaufen kann.
Ja, ist es gut gegangen?
Ja, war okay, ja.
Ich bin nämlich schon richtig auf die Schnauze gefallen und musste dann das Eisen wieder zum selben Preis nochmal zurückkaufen und hatte das Geld allerdings in meinem Kopf dann schon verplant.
Das hatte ich auch gehabt. Ich habe eine Runde, wo ich eigentlich viel bauen wollte und so und dann kam die Marktkarte und es war alles auf Anschlag teuer. Ich dachte, okay, ich kann in dieser Runde überhaupt nichts bauen, weil ich das Geld nicht habe und musste mir dann erstmal eine Runde lang nur Geld zusammenklauben hier aus allen Ecken und Enden, um dann für die nächste Runde fit zu sein.
Und dann bleibt noch die letzte Aktion, die man oftmals vergisst oder auch unterschätzt. Es gibt nämlich noch einen Arbeitereinsatzbereich, in dem ich mir entweder, wenn es mir so geht wie dir, wenn mir gerade das Geld ausgegangen ist, so einen kleinen Bonus von 6 Münzen organisieren kann oder in dem ich mir 2 Assistenten holen kann, mit denen ich den Wert meiner Arbeiter noch verbessern kann oder indem ich eben ausliegende Ziele erfüllen kann. Und da ist es halt wie oft so bei Eurogames, die Ziele sind für alle da, aber wer es zuerst erfüllt, der holt sich den besten Bonus in Form von Siegpunkten. Und wenn ihr merkt, dass wir jetzt schon relativ lange gebraucht haben, um die verschiedenen Bereiche zu besprechen, dann könnt ihr euch vorstellen, und jetzt drehen wir den Bogen zurück, wie schwierig das ist, jemandem alles zu erklären. Zumal Luthier jetzt auch kein Spiel ist, bei dem du sagen kannst, pass auf, erkläre dir die Grundidee und dann entdecken wir das Spiel gemeinsam beim Spielen. Sondern es ist schon extrem wichtig. Es gibt eine Sache, um die bitte ich immer die Leute, die mit mir spielen, um Geduld und sage, es gibt noch eine Sache, wenn du einen Arbeiter einsetzt und den Wert von 4 dabei erreichst oder höher, dann passiert noch was Tolles. Aber das würde ich dir ganz gern später erzählen, weil dann kommt eben in jedem der 7 Bereiche noch ein besonderer Effekt zum Tragen.
Ja, das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt. Da, wenn man das nicht macht, zum einen gibt es manche Aktionen, die dann noch einen coolen Nebeneffekt haben. Zum anderen gibt es aber auch 3 Bereiche, wo man dann auf diesen lilafarbenen Leisten hochgehen kann. Da gibt es eine für das Konzertespielen, eine für Reparatur oder Instrumentenbau ist es. Und eine so eine bisschen generelle Leiste. Und wenn man dann mehr als ein Arbeiter größer als 4 hat oder 4 oder höher, dann darf man da auf die Leiste hochgehen. Und dann kann man bei den Konzerten, kriegt man bessere Würfel, man darf neu würfeln. Bei den Reparaturen, bei den Instrumentenbau kann man dann mehr Aktionen gleichzeitig machen. Die Arbeiter werden stärker. Und was auch sehr wichtig ist, was ich gemerkt habe, überall in der 3. Stufe gibt es einen neuen Extra-Arbeiter, den man sich holen kann. Den darf man am Ende der Version, Ende der Runde zuweisen. Dann lege ich einen meiner Zahlenchips auf die Karte und kriege dafür einen neuen Chip. Und der bekommt dann noch eine Spezialfunktion. Dann habe ich irgendeinen, der besonders gut im Reparieren ist oder einer, der beim Konzertspiel noch irgendeine neue Funktion hat. Und die sind auch richtig cool und auch besonders wertvoll, auch gerade wenn man sie möglichst früh sich holt im Laufe des Spiels.
Genau, und oft unterschätzt. Und wenn man sie in der Runde ganz am Schluss kriegt, in der 6. von 6 Runden, dann sind sie tatsächlich eigentlich vollkommen unnötig mittlerweile nur noch. Man kriegt dann zwar noch einen Siegpunkt dafür, dass man sie besitzt, aber sie kommen eben nicht mehr dazu, wirklich ihre sehr, sehr starken Fähigkeiten auszuspielen. Ja, 6 Runden spielt man. Man beginnt mit 3 Arbeitern, bekommt allerdings nach der 4. Runde noch einen Arbeiter dazu, sodass das Spiel sich auch nach hinten tatsächlich ein wenig ziehen kann. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das wird ja auch bei der Spielerzahl nochmal drauf zugekommen. Es kann passieren, dass man mal längere Züge macht oder aufgrund der schlechten Planbarkeit, weil einer dann doch dir den Zug wegnimmt, den du eigentlich gerade machen wolltest und das Timing dir zerhaut, dass du nochmal von vorne anfangen musst zu denken oder dass der Zug ein bisschen länger dauert bei einer Person. Deswegen, ich habe es einmal zu 4 gespielt und möchte es eigentlich nicht mehr. Vielleicht, wenn es alle sehr gut könnten, eventuell noch, aber ich glaube, für mich ist dabei 3 Spielern so der Sweet Spot. Wobei, ich habe es nie zu 2 gespielt, das kannst du vielleicht nochmal sagen.
Also wenn du zu 2 spielst, dann werden diese offenen Ziele abgedeckt. Man hat nicht Zugang eben zu allen Belohnungen und es spielt sich tatsächlich dann recht zügig. Der Grundgedanke ist aber, während du in der Runde 1 und 2 eigentlich nur 3 Aktionen machst, kommt dann ab der Runde 3 schon eine 4. Aktion dazu, ab der Runde 5 dann noch eine 5. Aktion dazu und dann ist es so, wie du es gerade eben gesagt hast, also in jeder Personenkonstellation zieht sich's nach hinten raus. Luthier zu 4 zu spielen, das kann ein abendfüllendes Programm werden. Und das solltet ihr allerdings auch Leuten schenken, mit denen ihr sehr gut zurechtkommt, die ihr in euer Herz geschlossen habt und bei denen es euch auch nicht ausmacht, wenn ihr ihnen die Zeit gibt, die sie brauchen, um ihre Züge zu machen. Denn das Spiel, du hast es gerade eben schon angedeutet, setzt dich manchmal wirklich vor eine vollkommen veränderte Situation. Die anderen haben dir etwas weggeschnappt, du bist in der Reihenfolge hinten, deine Ressourcen sind nicht da und du musst deine Strategie dann tatsächlich nochmal neu überdenken. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich spannend heraus, dann so viele Aktionen zu haben und dann kommt eben dieser Timing-Gedanke nochmal ins Spiel. Was mache ich in der richtigen Reihenfolge oder bin ich sogar so fies und sage, nee, eine Aktion löse ich ganz früh aus, damit die anderen davon gar keinen Nutzen haben, weil sie dann noch unvorbereitet sind. Ja, ich glaube, die längste Partie Luthier, die wir gespielt haben, die hat 4 Stunden gedauert mit 3 Leuten, die das Spiel noch nicht kannten. War auch ganz entspannt, aber es ist ganz dringend notwendig, dass eine Person immer den Überblick überhält.
Ja, hatten wir auch mal mit den Ludoholikern haben wir es zu viert gespielt, wovon außer mir alle drei noch nicht kannten. Und wir sind wirklich alles richtige Bauchspieler und wir halten den Druck auch hoch, wenn jemand zu lang braucht. Und die 3 Stunden haben wir trotzdem gerissen. Also da sollte man sich drauf einstellen.
Also ein abendfüllendes Programm und ob ihr dazu klassische Musik hört oder nicht, ist euch überlassen. Jetzt haben wir aber einen Bereich noch gar nicht besprochen, nämlich den Bereich, in dem wir die größte Anerkennung für unsere Instrumente bekommen. Wir sind ja immerhin Instrumentenbauer und das ist das Orchester, Stefan. Dieser große Bereich in der Mitte, der sich super schwer erklären lässt.
Genau, der wird besonders so, wenn man auf die Endfertigung blickt, schon wichtig, weil im Instrument gibt es, also es gibt ein Orchester, da haben wir 4 Reihen. Da gibt es Streichinstrumente, Blasinstrumente, Tasten- und Schlaginstrumente und nochmal so eine Reihe mit spezial ausgefallenen Instrumenten, die man auch kriegen kann. Die sind mit so einem kleinen Diamanten gemarkt. Und dann gibt es noch die Reihen sind dann nochmal die verschiedenen Musikrichtungen. Und da versuchen wir möglichst viele der ersten Sitze zu bekommen. Denn ganz oben hat jeder dieser Plätze einen Sitz, also gibt es eine Geige, ein Cello und so weiter. Und wenn man ganz oben auf dem Platz ist, bekommt man am Ende einen ordentlich großen Bonus für eine große Menge. Also umso mehr Erstsitz man hat, umso mehr Punkte bekommt man am Ende auch. Und das kann auch richtig, richtig viel werden. Und auch während des Spiels ist es schon ganz cool, weil auch dann, wenn man da einen Sitz bekommt, bekommt man auch schon mal einen guten Bonus. Und ja, die bekommt man zum Beispiel, wenn man ein Instrument baut, darf man direkt oben hingehen und hat den Platz und kann noch keinen mehr weggenommen, kann nicht mehr weggenommen bekommen. Man kann aber auch über Konzerte oder Reparaturen. Ich habe mir die Reparaturen eben ausgelassen. Ich weiß es gar nicht bei den Aufzählen der Aktionen.
Ich glaube, wir haben sie erwähnt.
Okay, also Reparaturen, da liegen verschiedene Instrumente aus. Da braucht man Rohstoffe und dann kann man die reparieren. Das ist auch wichtig für die verschiedenen Mäzene, weil die Mäzene wollen immer ein Instrument und vielleicht wollen sie noch ein Konzert, ein Instrument oder eine Reparatur haben. Deswegen ist da schon mal wichtig. Aber dann auch die Konzert- und Reparaturmarker kann man auch auf diese Plätze legen im Orchester. Und wenn man dann kein Instrument hat, aber trotzdem die Mehrheit, darf man auch den Sitz blockieren. Solange da keiner das Instrument baut, hält man den Platz auch inne. Also kann man auch mit nur Reparaturen und nur mit Konzerten da ein paar Plätze für sich beanspruchen. Und ja, wie gesagt, versucht man dann möglichst viele am Ende noch zu haben und darf sich nochmal über einen ordentlichen Punkteregen freuen.
Ja, das ist ein Hauen und Stechen eben in diesem Orchester. Am Schluss löst es sich im Prinzip über so eine Area-Majority-Situation auf. Nämlich man guckt halt, wer die meisten ersten Sitze hat. Und ich glaube auch da wieder vollkommen ohne Wissen, ist es durchaus prestigehaft, wenn du eben den Vorsitz in einer Instrumentengruppe hast. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Luthier geht so ein bisschen offen mit dem Thema um, während der klassische Begriff des Luthiers tatsächlich darauf reduziert ist, Saiteninstrumente zu bauen, haben wir hier durchaus auch mal eine Sackpfeife dabei oder eine Oboe dabei, also Bläser, oder wir haben Tasteninstrumente dabei, die hergestellt werden können. Also da unterscheidet das Spiel nicht, ist allerdings auch ganz wichtig, weil man möchte ja eben dieses Orchester voll bekommen und eben nicht nur die erste Geige, zweite, dritte und vierte Geige. Ja, und so haben wir eben einen bunten thematischen Strauß aus einer anderen musikalischen Welt, zumindest mal einer anderen musikalischen Welt für mich, und ein unglaublich verzahntes, sich einander bedingendes und verwobenes Experten-Euro.
Ja, da fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ja, das trifft's.
Wenn du jetzt nochmal für dich so zusammenfassen würdest, was sind so die Stärken und die Schwächen? Also warum hast du richtig Bock, Luthier zu spielen und was würdest du daran gern ändern?
Also ja, kann man ja schon mal auch vorgreifen und sagen, ja, auch mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich liebe diesen Arbeitermechanismus mit den Bieten, diese Angst, dieses Setzen, das finde ich richtig gut. Es ist thematisch, das wollte ich schon mal drauf zukommen. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Instrumentenbauer, wenn ich das Spiel spiele, also nicht in dem Sinne thematisch, aber mir ist beim Erklären aufgefallen, man kann das Spiel eigentlich zu 95% thematisch herleiten, was man macht. Okay, du willst ein Instrument bauen, du willst was reparieren, dann brauchst du die Rohstoffe, du hast deinen Kunden, der möchte das und das haben, der gibt dir was, aber wenn du ihn zu lange warten lässt, dann haut er irgendwann ab, dann musst du ihn zufriedenstellen. Und so kann man alles so ein bisschen auch erklären, auch das Orchester und so, das passt zum großen Teil komplett. Also das Thematische gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, so harte Euros im oberen Level, die sind immer auch in gewisser Weise abstrakt in irgendeinem Punkt. Aber das haben sie, finde ich, super gelöst. Und ja, mir macht die Aufgabe einfach Spaß.
Minus die Länge der Zeit, die man dazu investieren muss, um eben halt das Spiel dann im Endspiel nach hinten dann zu bewältigen. Ja, könntest du dir vorstellen, dass das Spiel eine Erweiterung irgendwann braucht?
Habe ich lustigerweise heute drüber nachgedacht. Ich sehe es erstmal nicht tatsächlich. Also ich hab diese kleine Promo-Erweiterung dabei. Da ist einfach nur so ein paar mehr Karten drin. Ist aber ganz lustig, weil da ist zum anderen die Triangel dabei, mein Lieblingsinstrument hier. die bringt eigentlich gar nichts, aber hat halt mal ein Instrument mal da stehen. Aber die will auch keiner haben von deinen Kunden. Ich hätte eher Angst, da jetzt noch irgendwie so ein Balkon neben dran zu schrauben. Also ich habe einige Partien gebraucht. Das war mal meine vorletzte Partie, wo ich zum ersten Mal diesen Moment hatte, wo sich der Vorhang so gelichtet hat und oder aufgegangen ist und ich so das ganze Brett im Blick hatte und so wusste, okay, da liegt das, da liegt das. Und ich hatte so einen Plan und hatte so einen koordinierten Ablauf. Weil das braucht so ein bisschen. Also ein Spiel, was auch wächst, wenn man es ein paar Mal spielt, auf jeden Fall. Deswegen da jetzt noch einen Balkon dran zu schrauben, hätte ich ein bisschen Angst vor, dass das wieder ein bisschen einfach nur aufbläst. Und wie gesagt, Länge rausnehmen wäre eine Option. Vielleicht gäbe es ja die Möglichkeit, ein Präludium zu schaffen. Das hat sich ja bei anderen Spielen auch bezahlt gemacht. Siehe Ars Nova, siehe Terraforming Mars. Das wäre vielleicht noch eine Aktion, dass man, wenn sie das irgendwie hinkriegen würden, die Spielzeit ein bisschen zu feilen. Aber ich wüsste jetzt auch spontan nicht wie. Ansonsten bin ich damit erstmal bedient.
Ja, ich fühle es auch nicht, dass ich da noch mehr bräuchte. Ganz im Gegenteil, durch die Varianz der ausliegenden Mäzene und die Frage, wann du an sie rankommst und welche Bedürfnisse sie haben, entwickelt sich da auch immer ein sehr unterschiedliches Spiel, obwohl der Ablauf dann doch immer sehr gleich bleibt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich heute mal mit einer Geldstrategie oder mit einer Inspirationsstrategie oder sowas an das Spiel rangehe, sondern ich muss tatsächlich immer gucken, wie mache ich die Menschen happy, die da in meiner Auslage liegen, bevor sie sich gelangweilt von mir abwenden. Und ihr wisst ja eh, so Erweiterungen, die haben es bei mir schwer. Und wenn mich ein Grundspiel so überzeugt wie Luthier, dann brauche ich auch da tatsächlich gar keine. Und Luthier hat auch nochmal den großen, großen Bonus. Wenn du es mit einem zeitlichen Abstand immer wieder spielst, wird es sich auch immer wieder noch frisch anfühlen. Und das hat es dann so zusammen mit so ein paar anderen wirklich Heldenspielen für mich, wie zum Beispiel Arche Nova oder Terraforming Mars oder zum Beispiel Great Western Trail, wo dann immer wieder die ursprüngliche Begeisterung dann nochmal so hoch ist, dass ich sage, das reicht mir vollkommen, um Freude an diesem Spiel zu haben. Ja, wenn du an Luthier denkst, fallen dir thematisch oder von den Hauptspielmechaniken noch andere Spiele ein, die dir da so direkt in den Kopf kommen? Stefan macht die Schranktür auf.
Ja, mir ist gerade Lacrimosa nicht eingefallen. Das war das Erste, wo ich dran denken musste vom Thema her, wobei Lacrimosa deutlich abstrakter war. Ansonsten, das Thema finde ich recht frisch. Ich hatte so ein bisschen das unbewusste Vibes, aber vielleicht einfach nur, weil so pompös aufgebadet, das war alles mit viel Bling-Bling und schön und man könnte auch sagen unübersichtlich, aber das kommt ja mit dem Zeit des Spiels. Aber so komplex, verworren, finde ich das noch so am nächsten dran vom Spielgefühl her, auch wenn es mechanisch jetzt gar nicht passt.
Ja, und ich habe noch auch etwas, was vielleicht so ein bisschen epochal das Ganze ergänzen würde, nämlich das ist Rokoko, bei dem wir natürlich auch in einer höfischen Gesellschaft zu einem anderen Jahrhundert unterwegs sind, aber da eher mit einem Schneider, mit einem Kleiderthema. Aber das fühlt sich irgendwie auch verwandt an. Du und ich, wir mögen Musik. Du und ich nicht notwendigerweise die Klassik. Ich auf gar keinen Fall. Gibt's noch einen Bereich von Luthier, den du ganz gerne besprechen wollen würdest?
Ich könnte noch mal kurz eine andere Meinung reinbringen. Wir haben es ja mit den Dude Hooligan gespielt. Drei finden es gut, einem hat es gar nicht gefallen. Der andere Stefan, für ihn ist es zu viel Arbeit und er war schon misstrauisch, weil der misstrauisch gegenüber so aufgeblinkten Spielen ist vom Grund her. Und er hat es ja vernichtend abgeschlossen mit, es macht ihm keinen Spaß. Es ist Arbeit.
Oh, wow.
Für ihn. Ja, ja. Aber das wird einer von vier ist ja ein guter Schnitt bei uns. Und ich glaube, wir haben eigentlich, ich glaube, so ziemlich alles besprochen. Klar gibt's noch ein paar Feinheiten. Ich könnte nur noch dazu erwähnen, kleiner Funfact, die Gehilfen heißen bei uns nur Unterhosen oder so, weil wenn du den Marker umdrehst, also sieht aus wie eine Mütze, andersrum sieht's aus wie so ein Schlüpper. Ja, das kann ich schon beitragen, sonst habe ich, glaube ich, das meiste gesagt.
Ja, dann mache ich hier nur so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten und sage euch, dass die beiden Designer Dave Beck und Abe Burson heißen und dass sich bei den Illustrationen Vincent Dutré und Guillaume Tavernier ausgetobt haben. Und Vincent Dutré, das ist ja ein Name, den hört man immer wieder, wenn es besonders darum geht, einen sehr individuellen Stil oder auch opulente Spiele eben zu haben. Stefan, wir fragen ganz oft nach den Brettspielträumen unserer Gäste.
Ich habe mich tatsächlich vorbereitet darauf, aber es war schwierig tatsächlich. Ich habe mir letztes Jahr, wie schon erwähnt, den Traum erfüllt und habe jetzt meine Pen-and-Paper-Runde. Ich habe eine Familie, die gerne spielt. Unser Kleinster spielt super viel. Mit meiner Frau habe ich noch eine Spielrunde. Mit dem Großen habe ich gerade die Ultra-Quest-Kampagne angefangen. Also da bin ich auch zufrieden. Ich habe letzte Woche erfahren, dass es von Nemesis eine Legacy-Variante gibt, was ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und die wird kommen demnächst. Ich kann gar nicht, will gar nicht so gierig werden, noch mehr zu wünschen. Also vielleicht, ich hoffe mal, dass wir das in 20 Jahren dem Hobby noch frönen und dann vielleicht auch genug Zeit haben, auch mal den ganzen Quatsch zu spielen, den wir uns hier zugelegt haben.
Und als kurzfristiges Ziel eben deine neue Nemesis-Anschaffung mit der Familie, oder?
Oh, das wäre schön. Wenn die Kinder mal alt genug sind, Nemesis zu spielen, das wäre auf jeden Fall cool. Ich freue mich ja jedes Jahr über jedes neue Level, was wir da freischalten an Spielen, die wir dann auf den Tisch bringen können.
Dann wäre das tatsächlich jetzt hier ein Daddy-Skill zu beweisen, dass du auch so lange warten kannst, um es mit deiner Familie zu spielen. Wie alt sind deine Söhne?
6 und der Große wird jetzt bald 9 im Sommer.
Ja, vielleicht kann man auch da thematisch noch ein bisschen warten, bis man Nemesis mit einem 6-Jährigen spielt.
Bei dem habe ich weniger Bedenken. Ich glaube, der wäre da vorne mit dabei. Ja. Ich zitiere ihn mal. Wir haben letztens, es war jetzt Mario Party auf der Switch gespielt. Und er, nachdem er irgendwas abgenommen bekommen hat, guckte er uns todernst an und sagte, ich werde euch alle vernichten. Okay, cool. Ja, also er ist vorbereitet.
Dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Ihr kennt Julia Schneider, die liebe Julia, die Meeple Queen, die hat einen Podcast gestartet, der gar nichts mit dem Thema Brettspielen zu tun hat. Und Achtung, der Podcast heißt Sohn-Podcast. Und damit sind gleich zwei wesentliche inhaltliche Aspekte genannt. Erstens einmal redet sie in dem Sohn-Podcast mit ihrem Sohn über Themen des Lebens. Und zweitens ist das auch der Aufmacher, denn sie hat da mal so einen Podcast gehört. Und wenn ihr interessiert seid und wenn ihr mehr darüber wissen möchtet oder wenn ihr sowieso an dem illustren Leben von Julia teilnehmen möchtet, dann solltet ihr euch auf Spotify so einen Podcast anhören. Ja, und Stefan, jetzt hoffe ich, dass für dich und für mich noch ein bisschen Sonne übrig ist und noch ein gutes Stück vom Tag und noch was spielen zu können.
Auf jeden Fall. Der Hund will raus in die Sonne, das werden wir gleich machen. Und danach hoffe ich auch auf ein paar Partien Ultra Quest mit meinem Sohn.
Wunderbar. Dann ganz liebe Grüße an deinen Sohn. Ganz liebe Grüße an die anderen anonymen Ludoholiker, wenn ihr euch wieder zu einem großen Spielabend gemeinsam trefft. Und wann dürfen wir uns auf eure nächste Podcast-Folge freuen?
Wir versuchen unseren 2-Wochen-Rhythmus wieder einzuhalten. Das hat sich ja so ein bisschen eingependelt bei uns. Wir hatten jetzt mal eine 3-Wochen-Pause, weil Krankheit und so. Aber ich bin optimistisch, dass wir die 2 Wochen in der nächsten Zeit es wieder halten können. Also immer montags, alle 2 Wochen ist unser Ziel.
In diesem Sinne, Stefan, die beste Zeit dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer sehr schön, hier zu sein.
Sehr, sehr gerne.